Anwendungen für was wir als gewurzelte Bäume bezeichnet haben. Lassen Sie mich mit diesen Anwendungen nochmal beginnen. Wir haben uns angeschaut, Entscheidungsbäume. Und bei Entscheidungsbäumen haben wir verschiedene, nochmal Anwendungen unterfächert in Anwendungen kennengelernt. Und zwar war im Wesentlichen die Devise, dass wir systematisch aufgezählt haben. Systematisches Aufzählen. Ja, und das haben wir dann am Beispiel des Morsecodes gemacht und auch an verschiedenen anderen Beispielen. Was ich Ihnen jetzt noch am Handlungsproblem des Handlungsreisenden haben wir es ebenfalls gemacht. Da steht nochmal der Entscheidungsbaum. Was ich Ihnen jetzt gerade noch als eine letzte Spielart von Entscheidungsbäumen wird gern vorstellen wollen. Das sind Spielbäume. Und da stelle ich mir vor, dass ich ein Zwei-Personen-Spiel habe. Und das können beliebig komplexe Spiele sein. Wie zum Beispiel auf der Folie aufgeführt Schach, Dame, Mühle, Go, Othello. Ja, das sind alles wirklich hochgradig nicht triviale Spiele. Und was ich versuchen möchte, ist ein System zu bauen, das mir Gewinnstrategien für den ziehenden Spieler besorgt. Und um das zu erreichen, um alle möglichen Sequenzen von Zügen tatsächlich verfolgen zu können, bauen wir einen Spielbaum. Und dieser Spielbaum, die Knoten des Spielbaums, wir haben zwei Spieler, Alice und Bob. Die Knoten des Spielbaums sind entweder Alice oder aber Bob zugeordnet. Nicht? Und hier das X, das bezieht sich dann entweder auf Alice oder Bob. Und das S, das soll eine Spielsituation beschreiben. Und zwar eine Spielsituation, denken Sie Schach, da sind dann halt in dieser Spielsituation bestimmte Figuren auf dem Brett. Und entweder ist Alice am Zug, X gleich Alice, oder Bob ist am Zug, X gleich Bob. So, und dann würden wir von dem Knoten des Spielbaums, ja, und dieser Knoten, da erinnern wir uns daran, ist mit S, mit dem Paar S, X markiert. Würden wir vom Knoten dieses Spielbaums alle möglichen Züge des Spielers X durchspielen, für jeden möglichen Zug Z von Spieler X würden wir dann eine Kante anlegen, die mit Z beschriftet ist. Und wenn wir das gemacht haben, ja, dann haben wir jetzt schon im Wesentlichen den Spielbaum definiert. Ja, an der Wurzel beginnend und dann ein Riesending wird das. Ja. In Schach haben wir viele, viele Züge. Die Spiele können extrem lang werden. Ja. Haben einen Riesenbaum, an dem wir hoffentlich dann auch kurz über lang Blätter erreichen. So, und diese Blätter würden wir dann mit 1 oder minus 1 beschriften. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Unentschieden nicht gibt, ja, um einfach die Beschreibung zu vereinfachen. Ein 1 entspricht, wir versetzen uns die Situation, dass wir in die Situation von Alice. Ja? Ein 1 Beschriftung für ein Blatt würden wir wählen, wenn Alice das Spiel gewonnen hat. Eine Minus-1-Beschriftung, wenn sie verliert. So, und das bedeutet, dass wir Bescheid wissen für die Blätter, wer das Spiel gewonnen hat. Jetzt möchte ich natürlich Gewinnzüge für die Wurzel des Spielbaums bestimmen. Ja? Und was ich dann wirklich machen muss, ist die Spielergebnisse von dem Blatt aus hoch in die inneren Knoten des Baums zu propagieren. Das ist, was ich machen muss. Die Spielergebnisse für den, oder das Spielergebnis für den inneren Knoten U, das soll 1 bedeuten, genau dann, wenn Alice einen Gewinnzug hat. Na, ich befinde mich jetzt in der Mitte des Baums. Ein riesen Oschi. Hier habe ich die Blätter. Das ist mein Spielbaum. Hier habe ich die Blätter und diese Blätter sind entweder mit erstes Blatt und zweites Blatt, entweder mit minus 1 oder mit 1 beschriftet. So, und jetzt bin ich an einem Knoten U, das ist ein innerer Knoten, an diesem Knoten bin ich angelangt und ich möchte diesem inneren Knoten einen Spielwert zuweisen und ich möchte im Wesentlichen sagen, ich weise dir den Spielwert minus 1 zu, wenn Alice, wann immer sie für jeden ihrer Züge tatsächlich verlieren muss, wenn Bob optimal spielt. Ja? Und das genau wird mit der Zuweisung Wert von U gemacht. So, und ich möchte es an sich mit dieser nicht, und wenn ich dann weiß, was der Spielwert der Wurzel ist, nicht nur für den inneren Knoten U geht's, sondern für den Spielwert der Wurzel tatsächlich. Wenn ich weiß, was der Spielwert der Wurzel ist, dann kann ich sagen, Mensch, Alice, in dieser Situation hast du einen Gewinnzug. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Teufel, und auf diese Frage will ich nicht weiter eingehen, wie zum Teufel ist denn der Wert von U zu bestimmen? Ja, und wozu ich Sie einladen möchte, ist wirklich, oder auffordern besser gesagt, wozu ich Sie auffordern möchte, ist anzunehmen, dass Sie für die Kinder von U die Spielwerte kennen. Wie ist dann der Spielwert des Elternknotens U zu definieren? Ja, das ist, was man als Aufforderung bekäme, um tatsächlich, oder als Aufgabe bekäme, um tatsächlich den Spielwert von U zu bestimmen. So, nicht? Und das ist keine große Sache, das kann man sich wirklich überlegen, schnell überlegen. Das einzige Problem bei diesem Ansatz ist dieser riesen Baum, ja, und das ist immer noch der Grund dafür, dass man tatsächlich in nicht-trivialen Spielen immer noch Probleme hat. Auf der anderen Seite ist es jetzt schon beinahe unfair, eine Maschine gegen einen Menschen antreten zu lassen im Schach, weil die Maschinen zu stark geworden sind. Ja? Und woran liegt das? Naja, das liegt daran, dass man mittlerweile selbst für diese riesen Spielbäume Verfahren sich überlegt hat, heuristische Verfahren, um die Größe des Spielraums dramatisch einzuschränken. Nur in solchen Teilen des Spielbaums wirklich zu suchen, in denen was Interessantes passiert. Und Gott sei Dank, von der Sichtweise der Maschine, schlecht für uns. Gott sei Dank gibt es relativ wenige Teile im Spielbaum, die wirklich so hochgradig interessant sind. Ja? Okay, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Ich habe dann da oben in der Beschreibung von dem Minimax-Algorithmus gesprochen. Warum heißt der Algorithmus Minimax? Der Algorithmus heißt Minimax aufgrund der Art und Weise, wie der Wert eines inneren Knotens bestimmt wird. Vielleicht machen wir das gerade mal. Wenn ich tatsächlich die Werte der Kinder kenne, die Spielwerte der Kinder, und Alice ist am Zug, wie ist der Spielwert des Knotens U zu bestimmen, wenn Alice am Zug ist? Der Wert von U, so, den muss ich jetzt vergleichen zu den Werten der Kinder. Was macht Alice? Alice kennt nehmen wir das mal an, die Spielwerte all ihrer Kinder. Was macht Alice? Nimmt sie den minimalen Spielwert? Nimmt sie die Summe der Spielwerte? Nimmt sie den maximalen Spielwert? Was macht Alice?
Ja? Ja, sie nimmt den Wert, der für die Gewinnstrategie am besten ist.
Und wie, welche Berechnung müsste man ausführen? Sie nimmt natürlich den maximalen Spielwert. Ihr Spielwert ist 1. Sie nimmt den maximalen Spielwert. Maximaler Spielwert, maximaler Wert V für Kinder V von U. So, und warum sprechen wir hier von einem Minimax-Algorithmus? Weil natürlich von der Perspektive von Bob, Bob würde den Minimalen nehmen. Und sie alternieren zwischen Maximal und Minimal. Deshalb heißt dieser Algorithmus Minimax, ja? Das ist der Minimax-Algorithmus, genau. So, das wollte ich Ihnen noch gerade erzählen. Hochgradig interessante Sache, diese Geschichte mit Spielbäumen. Ja? Aber das können wir nur streifen, am Rande streifen. So, ich möchte jetzt ein neues Kapitel anfangen. Worum geht's? Es geht um Suchmaschinen. Das ist mein erstes großes Anliegen. Und das zweite große Anliegen, ich möchte Ihnen über eine weitere wichtige Modellierungsmethode erzählen, und zwar die Modellierung mithilfe von Markov-Ketten. Und was bedeutet das? Ich möchte versuchen, stochastische Prozesse zu modellieren. Ja, das wird jetzt nicht trivial, was wir jetzt anfangen zu betreiben hier. Ich habe davon gesprochen, dass wir in der ersten Hälfte der Vorlesung im Wesentlichen einen Flug, Segelflugzeug, ja, über die Landschaft machen. Wir fangen jetzt so langsam an, tatsächlich mit dem Fallschirm runterzuspringen und Arbeit zu betreiben. Ja. Hier werden wir noch so ein bisschen über die Landschaft hinwegfliegen, aber trotzdem schon nicht triviale Konzepte, die, ich denke mal, jetzt neu sein werden. Nicht triviale Konzepte uns anzuschauen. So, insbesondere ist mein Ziel, zu versuchen zu verstehen, warum Google, der mit Abstand, jedenfalls vor 5 bis 10 Jahren, der mit Abstand beste, die mit Abstand beste Suchmaschine ist, ja, und die Ihnen versuchen zu erzählen, die technologischen Gründe hinter dieser Dominanz. So. Was die Zielstellung des Kapitels ist, ich möchte Ihnen allgemein über die Arbeitsweise von Suchmaschinen kurz berichten. Was soll eine Suchmaschine machen? Das ist klar, was eine Suchmaschine machen soll. Sie geben Stichworte ein und die Suchmaschine soll Ihnen Webseiten präsentieren, die am besten, am informativsten für diese Kombination der Stichworte ist. Nicht? So. Und gleichzeitig möchte ich, das habe ich schon ganz zu Anfang gesagt, möchte ich sagen, warum die Markov-Ketten für das Verständnis von Suchmaschinen so wichtig sind. Und nicht nur das, ja, dass Markov-Ketten tatsächlich in der Modellierung von einfachen stochastischen Prozessen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. So, was ich heute noch gemacht habe. Ich habe mir angeschaut, eine Quelle eine Quelle, die das Datumaufkommen im Wesentlichen im Internet gemessen hat, und zwar für 2012. Was gibt es denn in 2012? 600 Millionen Websites, in 2012 hinzugekommen knapp 10%. Webseiten 3,5 Milliarden, ja, also da haben wir einen Faktor von fast 8. Nicht? Es gibt weniger Websites, als es Webseiten gibt, nicht? Das ist klar. Die Anzahl der Internetnutzer, 2,4 Milliarden, das ist wirklich riesig. Und in 2012 gab es ca. 10 hoch 12 Suchanfragen auf Google allein. Ja? So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, was eine Suchmaschine mit einem derartig enormen Datenaufkommen tatsächlich anrichten muss. Es muss diese enorme Menge von Anfragen in Echtzeit beantworten. In Echtzeit beantworten. Wissen Sie, wenn man sich überlegt, warum Informatik eine solche Rolle spielt, wie sie heute tatsächlich von der Informatik gespielt wird, da kann man natürlich verschiedenste Gründe sich überlegen, aber es gibt nur einen wirklich überzeugenden Grund. Das ist das Internet. Ja. Und da will ich auch offen und ehrlich sagen, da fühle ich mich als Informatiker richtig stolz drauf. Das haben wir so richtig, richtig gut gemacht. Ja, nicht nur, dass man mit Suchmaschinen effizient nach Informationen suchen kann, aber auch die Politikgebung, ja, innerhalb des Internets, die Protokolle, die man in der Informatik gebaut hat, sind hochgradig erfolgreich gewesen. Ja. Sie müssen sich wirklich vorstellen, das Internet, bis auf wenige Aussetzer, ist tatsächlich imstande, mit diesem riesigen Datenaufkommen fertig zu werden. Ja. Und das haben wir geschafft. Ja. Okay. Architektur von Suchmaschinen. Ich will Ihnen zuerst einmal die mehr oder minder offensichtlichen Eigenschaften von Suchmaschinen beschreiben und dann gehen wir über zum wichtigen Punkt der Diskussion des PageRanks, der Messung von Bedeutung von Webseiten. So, also erstmal das Offensichtliche, mehr oder minder Offensichtliche. Wir beginnen mit Webcrawlern. Jede Suchmaschine hat ihre eigenen Webcrawler, die dann im Internet unterwegs sind und sich sehr, sehr fleißig anschauen, ob neue Seiten hinzugekommen sind, ob sich Seiten verändert haben und dann ihre Berichte im Wesentlichen an die Muttersuchmaschine zurückmelden. Okay. So, und dann haben wir zwei Datenstrukturen im Wesentlichen, um die Informationen, die von den Crawlern an die Suchmaschine zurückgemeldet werden, zu administrieren. Und die erste Datenstruktur, zwei Datenstrukturen, die erste Datenstruktur führt im Wesentlichen für jede Webseite die interessanten Informationen auf. So, und die zweite Datenstruktur, ja, also zum Beispiel Informationen wie welche Dinge auf der Webseite werden durch die Schriftgröße hervorgehoben? Welche Begriffe tauchen häufig in der Webseite auf? Syntaktische Information über die Webseite wird da abgelegt. Ja? Die interessanten Infos. So, was wichtiger für uns ist, ist die Frage, wie bewerte ich Webseiten hinsichtlich ihrer Relevanz für mögliche Suchbegriffe und hinsichtlich, und das ist der noch wichtigere Aspekt für uns, hinsichtlich der generellen Bedeutung, losgelöst von irgendwelchen Begrifflichkeiten, Suchbegriffen, wie bewerte ich Webseiten im Hinblick auf ihre allgemeine Bedeutung. Was zum Teufel heißt allgemeine Bedeutung? Darüber müssen wir uns dann auch klar werden. Ja? Aber wenn ich mir die Frage anschaue, gehen wir zurück hinsichtlich Bewertung, hinsichtlich ihrer Relevanz für mögliche Suchanfragen, dann das ist hier der Index, das habe ich vergessen, gerade zuzuschreiben. Dieser Teil der Datenstruktur wird Index genannt. Der zweite Teil der Datenstruktur, was soll der im Wesentlichen machen? Für jeden Suchbegriff und meine Herrschaften, es gibt so viele Suchbegriffe, aber für jeden Suchbegriff wird dann aufgeführt, die relevanten Webseiten. Und nicht, was Sie im Index haben, für jede Webseite die relevante Information. Was wir hier haben, für jeden Begriff die relevanten Webseiten. Deshalb nennt man das hier den invertierten Index. So, in der Veranschaulichung Datenstrukturen schaut man sich genauer an, wie denn diese Datenstrukturen, wie der Index und wie der invertierte Index denn gebaut werden soll. Ja, und das weiß man. Da kann Google im Wesentlichen keine Asse aus dem Ärmel ziehen, die man nicht schon längst verstanden hat. Das ist der invertierte Index, von dem ich gesprochen habe, wo wir für jeden Suchbegriff relevanten Webseiten auftragen. Aber hier ist natürlich auch die wesentliche Fragestellung, was zum Teufel heißt relevant? Ja, und ich will nicht nur die relevanten Webseiten aufführen, sondern ich will eine Auflistung nach ihrer Relevanz. Ich will doch einem Anwender nicht alle möglichen Tausenden von möglicherweise relevanten Webseiten präsentieren, sondern ich will diese Webseiten in eine Reihenfolge bringen. Wie die Einreihung erfolgt, das ist jetzt wirklich der Schlüssel. Ja? Das macht den Unterschied in der Qualität verschiedener Webseiten aus. Nicht Quatsch. Das macht den Unterschied in der Qualität verschiedener Suchmaschinen aus. Ja? Das ist der Grund, warum Google gewonnen hat. Und da werden wir uns mit beschäftigen. Nicht? Aber das alles führt zurück auf die Frage, wie bestimmt man die grundsätzliche Bedeutung und was zum Teufel soll das überhaupt sein? Wie bestimmt man die grundsätzliche Bedeutung einer Webseite? So, und da möchte ich sofort auf diese Fragestellung eingehen. Ist es so, dass ich jetzt von Ihnen erwarte, dass Sie wissen, wie man einen Index oder invertierten Index zu bauen hat? Nein. Ich habe das als zwei Begriffe jetzt erstmal eingeführt, ja, aber dann, wie gesagt, die Veranschaulichung Datenstrukturen wird dazu mehr sagen. Aber die Musik, die spielt nicht in diesem Bereich des Index oder des invertierten Index. Die Musik, ja, die spielt hier PageRank. So, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist der Peer Review. Nicht nur die Überlegung ist relativ einfach. Die Überlegung sagt, ja, für eine Webseite ein gewisses Renommee zu erlangen, wird bestimmt durch die Peers. Und die Peers einer Webseite sind die anderen Webseiten. Was man im Wesentlichen in dem Ansatz des Peer Reviews versucht durchzuziehen, ist zu sagen, wenn ich jetzt einen Hyperlink habe von Webseite I auf Webseite J, dann versuche ich, diesen Hyperlink zu interpretieren als, ja, der Betreiber der Webseite I, der wird sich da was gedacht haben, wenn er den Link von I auf J gesetzt hat. Er wird doch keinen Unsinnslink auf die Webseite J setzen. Er will doch, dass seine Seite als schöne Seite aufgefasst wird und deshalb auch häufig besucht wird. Ich gehe davon aus deshalb, dass wenn ein Betreiber einer Webseite einen Link setzt, er den von I auf J, er den Zielknoten dieses Hyperlinks als informativ auffasst. Er hält die Information auf der Webseite J für wertvoll. Ja, und nicht nur das. Wenn ich den Link setze, muss es einen inhaltlichen Bezug zwischen dem Anfangspunkt des Links und dem Endpunkt des Links geben. So, wissen Sie, das hört sich jetzt alles trivial an, aber die Konsequenzen, die sind enorm. Die Konsequenzen dieser Annahme sind im Wesentlichen, der Inhalt von Webseiten ist sowas von egal. Der interessiert uns überhaupt nicht. Feuchte Bohne, nix. Ja, total uninteressant. Die Peers, das heißt die Linkstruktur des Internet, definiert, was es heißt, relevant zu sein. So, also, wenn ich mich für die Linkstruktur natürlich interessieren möchte, dann gibt es nur eine Sache, die für mich wirklich entscheidend ist, ist der Webgraph. Ja? So, zur Erinnerung, die Knoten des Webgraphen, das sind die Webseiten und wir haben Kanten zwischen Webseiten, wenn wir Hyperlinks haben in den entsprechenden Webdokumenten. Es gibt zwei wirklich erfolgreiche Ansätze, von denen sich einer durchgesetzt hat, der Google-Ansatz von PageRank. Ja, die Autoren sind Brin und Page. Damals, als sie über das Verfahren nachgedacht haben, waren sie Studenten beim MIT. Und da hatten sie das Glück, eine Veranstaltung der theoretischen Informatik zu besuchen. Ist echt so. Es ist echt so. Die hatten das Glück, eine Veranstaltung bei dem Professor Motwani zu besuchen. Ja? Und der hat ihnen erzählt, wie man tatsächlich so etwas wie einen Peer Review durchziehen kann. Und was dann letztlich passiert ist, waren Studierende, waren sie beim MIT oder Stanford? Ich meine, es war Stanford, richtigerweise. Ja, es war bei Stanford. Was dann passiert ist, die Ideen, ja, die waren so erfolgreich, dass Stanford ein paar hundert Millionen eingesackt hat. Damals war Stanford richtig, richtig zufrieden und haben dieser Summe zugestimmt. Sie hätten ein paar 100 Milliarden tatsächlich dafür eintreiben können, wenn sie noch ein paar Jahre gewartet hätten. So, aber es gibt das PageRank-Verfahren, es gibt ein anderes Verfahren, das HITS-Verfahren, Hypertext-Induced Topic Search von Kleinberg. Wie gesagt, ich möchte Ihnen jetzt das PageRank-Verfahren vorführen. Und da möchte ich beginnen, indem ich Notation einführe. Also den ersten Eindruck, den ich hinterlassen will, für mich ist sehr, sehr wichtig das Konzept des Peer Reviews. Und dieses Konzept des Peer Reviews besteht darin, dass ich die Linkstruktur benutze, um tatsächlich Aussagen treffen zu können über die Relevanz von Webseiten. Information, Content, ja, Inhalt, sollte ich sagen, spielt keine Rolle. Linkstruktur ist das Einzige, worauf wir setzen. So, Notation. Ich nehme an, dass G der Webgraph ist. Halten wir das mal hier fest. Ein und für alle Mal, G ist der Webgraph. So, und der Webgraph, da nehme ich an, der hat Webseiten, die mit 1 bis N markiert sind. Und dann hat er noch Kanten, gerichtete Kanten. So, und ich möchte mich erinnern ebenfalls an den Ausgrad von einem Knoten, Ausgrad von I im Graphen G. Ja, und ich nenne das A unten I, daran möchte ich mich ebenfalls erinnern. So, und dann brauche ich ein letztes. Ah, da interessiert es mich, wie viele Hyperlinks sind denn auf der Seite I gesetzt. Ja, das A wird von dem AI beschrieben. So, und was mich auch noch interessiert, das ist jetzt teilweise verdeckt, die Menge der Vorgänger. Ich schreibe es jetzt einfach mal an die Tafel. Die Menge der Vorgänger der Seite I. Und das sind alle Seiten J mit der Eigenschaft, dass das sind alle Seiten, das ist jetzt, das habe ich genau falsch rumgeschrieben, das sind alle Seiten I, die Vorgänger der Seite J, sind alle Seiten I, die einen Hyperlink gesetzt haben, und das schreiben wir als I, J in E, die einen Hyperlink auf die Seite J gesetzt haben. Ja? Das sind die Vorgänger der Seite J. So, dann ziehe ich das jetzt nochmal schnell runter. Nicht? Und dann habe ich hier an der Wand nochmal aufgeführt diese Vorgängermenge, die Elemente, nicht sehr überraschend, dieser Vorgängermenge heißen Vorgänger. Pup. So, PageRank mittels Peer Review. Jetzt geht es darum, jetzt, ja, ist wirklich, das sollte spannend sein. Ja? Also Sie müssen sich vorstellen, Sie sind Brin oder Sie sind Page, Sie sitzen da in der Vorlesung, der Dozent erzählt Ihnen was über Markov-Ketten und plötzlich haben Sie die Idee, Mensch, das könnte doch tatsächlich dazu führen, dass ich sowas wie eine allgemeine Bedeutung, losgelöst von der Suchanfrage, von den Begriffen, dass ich sowas wie eine allgemeine Bedeutung von Webseiten definieren könnte. So, und was wir machen möchten für eine Webseite I, möchte ich den PageRank von I definieren. Nicht? Und wie gesagt, dieser PageRank, PR von PR unten I, der soll wiedergeben das Renommee, das die Webseite I hat. Nein, nein, das ist klar, je wichtiger die Webseite ist, umso größer sollte dieser PageRank sein. Und dann könnte man sagen, ach, das ist doch alles locker. Mensch, mach dir doch da keinen großen Kopf. Wenn du die Webseite I hast, dann ist es doch ganz klar, dass das Renommee der Webseite wachsen sollte mit der Anzahl der Hyperlinks, die auf das I gesetzt werden. Das sollte doch wohl sowas von trivial sein, ja? Und da musst du nicht in irgendeine Stanford-Veranstaltung reingehen, um zu verstehen, dass es sich bei dem Renommee im Wesentlichen um einen Parameter handelt, der proportional wachsen sollte mit der Anzahl der Links, ja, die in den Knoten I gesetzt werden. Vollkommener Unfug. Damit kommt man auch überhaupt nicht weiter. Was wichtig ist, und das habe ich versucht hier fett und blau zu setzen, was interessant ist, das ist die Anzahl der Hyperlinks, die in diesen Knoten einführen, Anzahl hochbewerteter Hyperlinks. Das ist der Unterschied. Wissen Sie, und haben wir jetzt was gelernt? Ganz und gar nicht. Weil ich möchte so etwas wie eine Bewertung definieren und definiere Bewertung durch Bewertung. Aber wissen Sie, dieser Baran von Münchhausen, der war ja erfolgreich, indem er sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Ja? Versuche ich das doch auch mal hier. Nehmen wir doch einfach mal an, wir hätten tatsächlich den PageRank PR unten I bestimmt. Einfach mal angenommen. Ja? Ein Abenteuer im Kopf ausspielen. So, und dann gehe ich davon aus, dass wenn ich jetzt eine Webseite bin, und ich zeige auf andere Webseiten, dass ich mein Renommee gleichzeitig auf diese, im gleichen Umfang, auf all diese Webseiten verteile, auf die ich zeige. Wenn ich auf was zeige, dann gehe ich davon aus, das ist hochwertig. Das Renommee, das ich habe, möchte ich dann gleichwertig weiter vererben, weitergeben auf die Seiten, auf die ich zeige. Ja, und mit dieser Definition, mit dieser Philosophie kann ich doch den PageRank, die Bedeutung, das Renommee der Webseite J ganz einfach definieren. Nämlich als, für J muss ich mir angucken, alle PageRanks von Seiten, die auf J zeigen. Für den PageRank von J schaue ich mir an, alle Seiten I, die auf das J zeigen, nehme mir ihr Renommee, PageRank unten I, und dividiere das, die Webseite I zeigt auf die Webseite J. Aber sie gibt natürlich nur den Anteil wieder, der der Webseite, J zusteht. Und dieser Anteil wird gleichmäßig aufgeteilt, wenn ich A und ein I Hyperlinks von der Webseite I aus gesehen setze, erhält jeder der Webseiten, auf die das I zeigt, den Bruchteil von 1 durch AI. Und fertig ist die Kiste. Wir haben es definiert. Das einzige Problem ist, das, was ich nicht kenne, der PageRank von J oder der PageRank, der taucht links auf und der taucht rechts auf. Und dann könnten Sie sagen, ja, Entschuldigung, was du da hast, das ist ein lineares Gleichungssystem. Und dafür machen Sie Annalina. Wissen Sie, lineare Gleichungssysteme, es ist kein Wunder, ja, dass wir in der Informatik die Annalina brauchen. Sie brauchen sie zum Beispiel hier, bei Suchmaschinen. Ja. Hat es nur ein kleines Problem, wenn Sie versuchen, ein Gleichungssystem zu lösen, macht man das mit gaußscher Eliminierung. Die gaußsche Eliminierung ist ein Verfahren, das von der informatischen Perspektive aus schrecklich, furchtbar und grausam ist. Und warum ist es schrecklich, furchtbar und grausam? Weil der Aufwand sehr, sehr groß ist. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wie groß ist denn dieses Unscheinbare? Wir haben eine Gleichung für jedes J. Wie groß ist denn dieses Gleichungssystem? Wie viele Zeilen hat es denn? Ja, das waren diese zig Milliarden von Webseiten, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Wie viele Spalten habe ich? Naja, diese selbe Anzahl von zig Milliarden. Was reden wir? Wir reden darüber, ein lineares Gleichungssystem mit Milliarden von Zeilen und Spalten zu lösen und das, was steht einem zur Verfügung, mit gaußscher Eliminierung, einem Verfahren, das grottenschlecht ist, grottenlangsam läuft. Aber egal, ja? Das ist eine Möglichkeit zu sagen, wir haben die Definition tatsächlich der allgemeinen Bedeutung von Webseiten schon geliefert. Aber doch mal ein bisschen genauer gucken. Ja? Schauen wir mal, was passiert, wenn wir tatsächlich die Definition, ne, die wir gerade vorgeschlagen haben, hier unten auf der Webseite, auf der Folie steht es, ich schreibe es mal gerade ab, PR und J, soll nichts anderes sein, ich interessiere mich für alle Vorgänger im Webgrafen der Seite I und die müssen ihr Renommee abgeben. So, das ist meine Definition von allgemeiner Bedeutung. So, möchte mir anschauen, eine Situation, wo ich tatsächlich hier einen Knoten habe, der ist eine Sackgasse. Ich habe die Knoten 1, 2, 3, das ist perfekt. Ja, ich komme von 1 nach 2 und 3, überhaupt kein Problem. Aber 4 ist Sackgasse. Jetzt möchte ich mal schauen, welche Relevanz denn den einzelnen Seiten 1, 2, 3 und 4 zugebilligt werden, ja, aufgrund unseres Ansatzes. Ich muss mir hier diese Definition der Relevanz vorstellen. So, jetzt möchte ich einfach mal das Gleichungssystem aufstellen, ja, dass wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie man denn hier zu arbeiten hat, das Gleichungssystem. So, dann fange ich mal an mit dem PageRank der Seite 1. Was ist der PageRank der Seite 1? Da muss ich mir alle Vorgänger anschauen. Wer liefert denn eine Kante in den Knoten 1? Das ist 2 und 3. So, der PageRank, ja, hier, das ist unsere Gleichung. Die müssen wir jetzt umsetzen für J gleich 1. Der PageRank verlangt, dass ich den PageRank, die Definition des PageRanks verlangt, dass ich den PageRank des Vorgängers 2 mir anschaue und dann dazu addiere den PageRank des Vorgängers 3. Aber nur Bruchteile. Ich muss den Bruchteil für die Seite 2, wie viele ausgehende Links hat sie denn? 1, 2. Sie wird abgeben, den Anteil 1,5 von ihrem Renommee. So, und was ist bei 3 der Fall? Das ist hier der Ausgrad, einmal die 4, einmal die 1, einmal die 2, diesmal 3. So, das ist der PageRank, Definition für den PageRank von 1. Wie sieht es aus mit dem PageRank von 2? Da habe ich den PageRank von 1, der auf der Knoten 1 zeigt auf 2 und der Knoten 3 zeigt auf 2. So, der PageRank von 1 muss ich mir wieder anschauen, wie viele ausgehende Kanten hast du? Du hast 2 ausgehende Kanten. Die Hälfte deines Renommees geht an die Webseite 2. Und dann habe ich den PageRank von 3, aber da habe ich wieder nur ein Drittel, weil ich habe ja für die Seite 3 3 ausgehende Kanten, ein Drittel, was dann tatsächlich an die Seite 2 geht. Und wie ist es jetzt beim PageRank von 3? Naja, der PageRank von 3, um den zu ermitteln, muss ich mir die beiden Vorgänger anschauen. Das ist der PageRank von, das ist der Vorgänger 1 und der Vorgänger 2. So, der Vorgänger 1, der hat 2 ausgehende Kanten, die Hälfte seines Renommees geht an 3. Selbe Geschichte für den Knoten 2. So, und jetzt habe ich hier mein Gleichungssystem. So, was wir alle wissen von Annalina, was wirklich interessant ist bei einem Gleichungssystem, das ist die Matrix des Gleichungssystems. Ich schaue mir die Matrix des Gleichungssystems an. So, und was ich mache, ich bringe die linke Seite nach rechts. Dann habe ich da stehen für den PageRank, für die erste Gleichung, ein minus 1, ich bringe die linke Seite nach rechts. Dann habe ich da stehen ein 1,5 und ein Drittel. So, die zweite, ich bringe zweite Gleichung, ich bringe wieder den PageRank von 2 nach links. Dann habe ich da ein minus 1 stehen, hier habe ich ein 1,5. Sie beobachten, was ich hier tue. Ja? Ich habe das nicht vorbereitet. Sie müssen mir auf die Finger schauen. Ja?
Warum ist da bei Pferd 3 genannt 3?
Warum hier?
Ja, bei Pferd 3.
Nicht, was ich machen muss, ich muss mir hier den Koeffizienten anschauen für die Seite 3 und der Koeffizient ist ein Drittel. Und diesen Koeffizienten trage ich jetzt hier ab.
Ja, warum der Koeffizient ist nur ein Drittel bei Pferd 3?
Ach so, okay, schauen Sie sich an, welche Seiten denn in der Webseite 3 Hyperlinks erreichen oder erhalten. Die Seite 4 erhält einen Hyperlink, das ist ein Sonderfall. 1 und 2 schicken keinen Hyperlink nach 4, nur 3 schickt einen Hyperlink nach 4. 3 schickt einen Hyperlink nach 4, 1 und 2. Der Ausgrad von 3 ist 3. Deshalb ein Drittel Ausgrad ist 3. Ein Drittel des Renommees wird vererbt. Ein Drittel. Ne? Und deshalb haben wir hier auch das ein Drittel aufgetragen. So, und dieselbe Geschichte dann auch hier. Wir geben ein Drittel ab. So, und dann muss ich mir anschauen, PageRank von 3. Bringe ich das PageRank von 3 auf die rechte Seite mit minus 1 und ich habe dann 1,5 da stehen. Und ich habe dann auch hier ein 1,5 stehen. So, und jetzt mache ich einfach, ich möchte eine Idee bekommen über dieses System. Was ich jetzt einfach mal mache, ich addiere alle Gleichungen. Ja, wir befinden uns jetzt in der Mitte von Annalina. Ja? Ich addiere alle drei Gleichungen, was bekomme ich? 1,5 plus 1,5 minus 1, 0. 1,5 plus 1,5 minus 1, 0. Minus ein Drittel. Ein Drittel plus ein Drittel minus 1 ist minus ein Drittel. So, und was ich jetzt machen kann, ich kann natürlich, ich denke gaußsche Eliminierung, ich kann natürlich diesen Vektor nehmen und systematisch diese Zeile neu hinzufügen und systematisch, aufgrund der speziellen Situation, ich habe zwei Nullen, systematisch alle dritten Komponenten ausschalten. Addiere Vielfache. Dieser Zeile, dieser neuen Zeile von 0, 0, minus 1 Drittel, um zu erhalten, naja, die Matrix, die mir sagt, okay, minus 1, 1 halb hast du, 1 halb, minus 1 hast du, 1 halb, 1 halb hast du, aber hier kann ich jetzt lauter 0 mir vorstellen. Was ist der Rang dieser Matrix? Also meine Frage ist, was ist der Rang dieser Matrix? Und ja, diese Zeile haben wir ja schon erzeugt. Ja? Welche Zeilen kann ich hier erzeugen? Haben Sie noch nicht mit der linearen Algebra angefangen? Annalina? Okay. Was kann ich hier erzeugen? Diese Matrix ist offensichtlich hier, der oben links Matrix, ja? Die ist offensichtlich regulär, diese Teilmatrix. Das heißt, was ich hier erzeugen kann, das sind die Zeilen 0, 1, 0 und 1, 0, 1, ups, 1, 0, 0. Die zweite Zeile, die ich erzeugen kann, neue Zeile, die dritte neue Zeile, die ich erzeugen kann, nur beobachtend, dass diese Teilmatrix regulär ist. So, was habe ich dann? Dann habe ich diese Zeile erzeugt und diese Zeile erzeugt. Was kann ich sagen? Ja, als Konsequenz, diese Matrix dort ist regulär. Ja, Entschuldigung, und was heißt das? Wir wollten doch dieses Gleichungssystem lösen. Ja, und das heißt nichts anderes als? Eine nicht singuläre?
Was ist eine reguläre Matrix?
Eine nicht singuläre, wissen Sie, was eine singuläre Matrix ist? Die Matrix hat vollen Rang. Bitte?
Wir können bis jetzt nur Matrizen multiplizieren, addieren und die Determinanten rausfinden.
Gut. Dann lassen Sie mich das anders sagen. Die einzige Lösung dieses Gleichungssystems, ich wollte meine Antwort begründen, ja? Die einzige Lösung dieses Gleichungssystems ist der Nullvektor. Der Nullvektor löst dieses System, überall Nullen gesetzt und ist gut. Und was ich sagen will, dadurch, dass die Matrix, naja, vielleicht der Begriff der Invertierbarkeit hilft ja weiter. Haben Sie den Begriff der Invertierbarkeit sich angeschaut? Was ich sagen möchte, diese Matrix ist invertierbar. Hat vollen Rang, ist regulär oder nicht singulär. Ja? Und das wird dann halt kommen, wenn Sie sich um das Lösen von Gleichungssystemen beschäftigen werden in der Annalina. Was ich sagen möchte, die Matrix ist regulär und als Konsequenz davon, wobei wir jetzt noch nicht so genau wissen, was dieser Begriff der Regularität bedeuten soll, als Konsequenz dafür, die einzige Lösung dieses Gleichungssystems ist, jede Webseite als nicht relevant zu bezeichnen. Ja. Okay, gut. Nächstes Beispiel. Ich habe im Wesentlichen denselben Graph wie vorher, allerdings meine Senke oder diese Sackgasse 4, die kann sich mit einem Zwilling unterhalten. Und ich werde wieder auf das Gleichungssystem geführt. Und die Aussage ist, dieses Gleichungssystem, das hat ganz witzige, was heißt witzig, irrsinnige Lösungen. Die Lösung sagt im Wesentlichen 1, 2 und 3, ihr seid nicht relevant. Und bei 4 und 5, ich kann nicht wirklich sagen, was die Lösung ist, weil es gibt viele. Alle Lösungen, alle Vektoren, in denen der Page-Rank von 4 mit dem Page-Rank von 5 übereinstimmt, alle solche Tupel, sind Lösungen. Tja. Ne? Also mit dem Baron von Münchhausen, mit großem Enthusiasmus sind wir in die Definition der Relevanz gegangen. Und die Frage ist jetzt wirklich, gehört unser Ansatz in die Tonne? Ich darf mal fragen, wir werden jetzt auch Übungen haben in dieser Woche, die das Lösen von Gleichungssystemen beinhalten. Gleichungssysteme können aber vom Wissen der Schule aus gesehen ja, gelöst werden. Ne? Das ist doch richtig, oder? Ja, das kann man schon. Okay, gut. Ne? Und was ich im Wesentlichen gesagt habe, versucht habe zu zeigen, dieses eine Gleichungssystem hat wirklich nur die Lösung Nullvektor. Gehört unser Ansatz in die Tonne? Schauen wir uns nochmal die schlechten Beispiele an. Die schlechten Beispiele, die haben alle darin bestanden, dass wir auf eine Sackgasse einen einzigen Knoten oder eine Sackgasse eine Gruppe von Knoten geführt wurden. Und zwar kamen wir aus der Gruppe von Knoten nicht mehr raus, wir kamen nicht mehr zurück. So. Wenn unser Ansatz tatsächlich nicht in die Tonne gehört, was wäre denn eine einfachste Beschreibung all der Graphen, für die unser Ansatz nicht funktioniert? Da hat unser Ansatz nicht funktioniert. Knoten 4 und Knoten 5 waren abartig. Und hier war nur der Knoten 4 abartig. Was könnte unsere Hoffnung sein? Wann könnten wir tatsächlich hoffen, dass ein Graph G in unserem Ansatz funktioniert? Ja?
Wenn es keine Senke gibt.
Wenn es keine Senke gibt, genau. Das ist ein erster Ansatz. Sehr schön. Noch ein bisschen stärker. Ja, ja, ja. Bitte? Wenn es einen Hamilton-Weg gibt, okay. Wenn es einen Hamiltonischen Zyklus gibt. Also zuerst einmal, hier haben wir keine Sackgasse, keinen Knoten vom Ausgrad 0. Ne? Und trotzdem funktioniert es nicht. Unser Ansatz sollte natürlich auch funktionieren, für den Webgraphen. Und der Webgraph, der wird tatsächlich keinen Hamiltonschen Kreis haben. Ja?
Verbunden.
Bitte?
Stark verbunden.
Ja, hier, hier, hier. Da war die Antwort. Was passiert, wenn unser Graph tatsächlich stark zusammenhängend ist? Und da wird sich rausstellen, das funktioniert. So, jetzt kann man aber natürlich nicht sagen, wir verbieten offiziell im Internet zum Beispiel Knoten vom Ausgrad 0. Das können wir nicht machen per Gesetz. Wir können auch nicht, das ist noch schwieriger, Gruppen von Knoten verbinden, die sich nicht mit dem Rest des Internet, des Webgraphen, sollte ich sagen, verbinden können. Und dann hat Google gesagt, fein, das ist das Problem, aber nur ein kleines, wir verändern den Webgraphen. Und was Google sagt ist, ich füge einfach Kanten von einer Webseite zu allen anderen ein. Aber den Beitrag, den diese neuen Kanten tatsächlich haben werden, den dämpfe ich. Hier ist dieser Versuch, den Beitrag der neuen Seiten mit dem Faktor 1 minus d zu dämpfen. Das d ist irgendwo zwischen 0 und 1. So, was wir vorher hatten, wir hatten gesagt, okay, den PageRank der Seite j, den definiere ich, das ist 1 minus d durch n und der Faktor d, den hatten wir nicht, den definiere ich durch diese rechte Seite. Und jetzt sage ich, ich bewerte die Relevanz oder die, ich bewerte die Möglichkeit, auf den Knoten J zu springen, mit 1 minus d gedämpft, als 1 durch n. Es gibt eine Möglichkeit von 1 durch n auf den Knoten J zu springen von irgendwoher. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch n springe ich auf den Knoten, J. Und sonst, wie komme ich auf den Knoten J? Naja, so haben wir es uns ja schon überlegt gehabt. Aber jetzt habe ich diese beiden Komponenten, die neuen Seiten und die alten Seiten. Und ich stelle mir so vor, dass ich zuerst entscheide, gehe ich neue Seite oder gehe ich nicht Seite. Gehe ich die neuen Kanten oder gehe ich die alten Kanten? Ich gehe eine neue Kante mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus d. Und lande dann, wenn ich von irgendwoher gekommen bin, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch n, multipliziert mit dem 1 durch d, lande mit dieser insgesamt, insgesamten Wahrscheinlichkeit tatsächlich im Knoten J. Wenn ich aber hingegen mich entschieden habe, eine alte Kante zu laufen, und das tue ich mit Wahrscheinlichkeit d, dann ist das tatsächlich die Relevanz, die ich bekommen habe. Ja? Also was ich im Wesentlichen versuche zu sagen, diese neue Definition der Relevanz, dieses Vererben der Relevanz von Seiten, die auf die Seite J zeigen, ganz kanonisch definiert, führt auf diese Gleichung. Ja? Okay, so, und was ich jetzt machen möchte, möchte mich einfach an diese Definition erinnern. Spielen wir mal ein bisschen damit, um zu gucken, was passiert. So, also vermerken wir das, der PageRank wir haben es bei J ausgedrückt. Der PageRank der Seite J ist nichts anderes als mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d springe ich über eine neue Kante und lande dann in dem Knoten J mit Wahrscheinlichkeit 1 durch n. Oder aber ich springe über eine alte Kante und das tue ich mit Wahrscheinlichkeit d. Und dann nehme ich tatsächlich den alten Beitrag wieder auf. Und der alte, im alten Beitrag schaue ich mir alle Vorgänger an. Im Graphen g, Vorgänger von j. Und betrachte den PageRank des Vorgängers. Und das ist jetzt nichts anderes als der PageRank des Vorgängers ist nichts anderes als der PageRank von i. Moment, wie haben wir das definiert? PageRank von i. Genau. Und ich muss das Renommee aber durch den Ausgrad von i teilen. So, das ist jetzt die neue Definition. Okay, schauen wir uns an, was in diesem Graphen passiert. Sehr einfacher Graph, ein Dreieck. Der Dämpfungsfaktor ist 1/2. So, und muss jetzt versuchen, ja, ich bekomme jetzt wieder ein Gleichungssystem, das ist der alte Fall. Aber ich möchte mir jetzt überlegen, wie dieses Gleichungssystem denn definiert ist. Naja, und dann wird gesagt, naja, wenn du dir den P-Schränk von 1 anschauen willst, dann musst du in dieser Gleichung J gleich 1 setzen. Wenn du J gleich 1 setzt, zuerst einmal das 1 minus D, das ist 1/2. So, und dann musst du dir überlegen, wie viele Knoten hast du denn? Ich habe 3 Knoten. Dann ist dieser Beitrag, 1 minus D ist 1/2 durch 1 durch N, ist dieser Beitrag nichts anderes als 1/2 mal 1/3 gleich 1/6. 1/2 mal 1/3, das ist 1/6. Dann kommt aber noch dieser Beitrag hinzu, gedämpft mit dem D. Und da habe ich das D nochmal auftreten. Und wer schickt denn eine Kante in den Knoten 1? Nur ein einziger Knoten schickt eine 1 in den Knoten 1, und das ist der Knoten 3. Dann schauen Sie mal, der Knoten 3, der schickt auch selbst nur eine einzige Kante aus. Das heißt, das ist das Tolle. Knoten 1 erbt das gesamte Renommee von Knoten 3. Das ist echt toll, sagt sich Knoten 1. So, was passiert mit dem Knoten 2? Naja, ich habe wieder dieses 1 durch 2/3, das kommt durch das Springen der neuen Kanten, dass ich halt von 1 auf die 3 komme, wie auch von 2 auf die 3. Das 1 durch 2/3 erklärt den Relevanzbeitrag durch das Springen auf 2. Das ist dann wieder dasselbe wie bei einem P-Schränk von 1/1. Aber was ist dann Sache beim P-Schränk von 2? Naja, der P-Schränk von 2 erbt die Relevanz des P-Schränks von 1. Aber bitteschön, der P-Schränk von 1 hat 2 Kanten. Er erbt nur die Hälfte. Nicht? Er erbt nur die Hälfte des P-Schränks von 1. P-Schränk von 3. Da habe ich tatsächlich nur einen muss mir anschauen, wer schickt den Kanten in mich, an mich. Der Knoten 1 und der Knoten 2 schicken kann. Zuerst mal beachte ich natürlich 1 durch 2/3, behalte ich aufgrund der neuen Kanten bei. Und dann erbe ich von der Relevanz des Knoten 2 alles. Und ich erbe von der Relevanz des Knotens 1 nur die Hälfte. Also, ich erbe von der Relevanz des Knoten 1 nur die Hälfte und ich erbe von der Relevanz des Knoten 2 alles, weil der Knoten 2 nur eine ausgehende Kante hat. So, und wenn Sie das lineare Gleichungssystem lösen, dann kommen Sie auf diese Zahlen. 14 39, 10 39, 15 39. Was sagt es? Naja, was sollte intuitiv der Fall sein? Wir haben 3 Seiten. Wer soll die Seite mit höchstem Renommee sein? 3 sagt sich, oh, ich kriege Anerkennung. Ich kriege Anerkennung von 1 und ich kriege Anerkennung von 2. 1 sagt sich, boah, ich kriege das gesamte Renommee von 3. 2 sagt sich, naja, ich kriege so ein bisschen von Knoten 1. Aber 1 auf der anderen Seite ist neidisch auf 3, weil 3 kriegt auch Anerkennung von 2. Und 2 sagt, nö, also 1 mag ich nicht. Und schauen Sie mal, was da rauskommt. Da kommt raus, die Seite mit höchstem Renommee, das ist die 3er. Dann kommt mit schwachem Abstand nur, passt sofort dahinter die Seite 1. Sie kommt sofort dahinter, nicht, weil 3 sein gesamtes Renommee fast abgibt. Ja? Und dann etwas abgeschlagen kommt die Webseite 2. Und das entspricht schon der Intuition. Ja? Das ist schon vernünftig. Jetzt könnte man natürlich sagen, Entschuldigung, 15, 39 ist die Relevanz der Webseite 3. Wieso 14, 39, 15, 39? Das ist eine berechtigte Frage, kann ich Ihnen nicht beantworten. Würde Sie aber auffordern, festzustellen, dass dieses Beispiel ein Graph mit drei Knoten ist und dass wir im Internet tatsächlich Milliarden von Webseiten haben und dass die Skalierung dem Ansatz helfen sollte. Was auch viel wichtiger als die Werte sind, ist die Frage des Abstandes des Renommees. Ja? Und das macht hier durchaus Sinn zu sagen, dass drei wirklich die beliebteste oder die hochgeschätzteste Seite ist mit leichtem Abstand nur zu eins. Und das ist ja vernünftig. Okay, die wichtigen Fragen. Nicht, wir haben dieses Gleichungssystem aufgestellt. Milliarden von Variablen, Milliarden von Gleichungen. Ist das überhaupt lösbar? Wenn das nicht lösbar ist, Pech gehabt. Und wissen Sie, was auch noch richtig, richtig blöd ist, wenn das gar nicht lösbar ist? Dann haben wir Pech gehabt. Das habe ich ja gerade gesagt, wenn das nicht lösbar ist. Ja? Was noch viel schlimmer ist, und was ich sagen wollte, ist, was passiert, wenn es mehrere Lösungen gibt? Ja, welche nehmen wir denn dann? Ja? Dann kommt die Frage, wie löse ich denn überhaupt ein Gleichungssystem in einer Milliarde von Zeilen und Spalten? Ja, dann kann man die Gaußsche Eliminierung, die kann man vergessen, oder? Unsere Rechner sind mittlerweile so mächtig, ja, dass wird man doch mit der Gaußschen Eliminierung doch jetzt nicht hinkriegen können. Da kann man alle Rechner auf dieser Welt nehmen, da kann man bei einem Gleichungssystem dieser Größenordnung mit Gaußscher Eliminierung nichts anzetteln. Das geht nicht, das ist einfach zu aufwendig, das Verfahren. Da müssen wir uns jetzt auch noch Gedanken machen. Ja? Und gibt der PageRank wirklich das Renommee wieder? Ist das eine überzeugende Definition? Wir haben das einfach mal so herumdilettiert, ja, uns einen Gedanken darüber gemacht, dass Renommee vererbt wird. Auf eine vorhersehbare Art vererbt wird. Ja. Das klingt ja auch alles vernünftig, aber da gibt es viele Detailfragen, die wir uns stellen müssen. Wissen Sie, und für mich, wenn wir da nochmal zurückgehen, die entscheidende Frage, gibt tatsächlich unsere Definition des PageRanks das Renommee wirklich wieder? Und was für mich, um eine solche Frage positiv beantworten zu können, was für mich sehr, sehr wichtig ist, wäre eine andere Perspektive desselben Verfahrens. Und was könnte denn eine andere Perspektive sein oder was könnte ein Konkurrenzverfahren sein? Ganz, ganz einfach. Ich setze einen Random Surfer zufällig auf eine Webseite meines Webgrafen. Das heißt, was ich mache, ich wähle zufällig eine Seite aus und setze mein Männlein oder mein Weiblein auf dieser Webseite ab und fordere diesen Surfer auf, zufällig im Graph herumzuirren. So, und dann halte ich aber eine Statistik. Und in dieser Statistik versuche ich zu vermerken, mit welcher Häufigkeit denn verschiedene Webseiten besucht werden. So, und dann wäre doch die Intuition, Mensch, was ich versuchen sollte, festzustellen, ist die relative Häufigkeit, mit der die verschiedenen Webseiten besucht werden. Und diese relative Häufigkeit, mit der eine Webseite besucht wird, wenn sie hoch ist, das wäre doch auch eine gute Definition von Renommee, oder? Webseiten, die von zufällig auf dem Graphen, auf dem Webgrafen herumirrenden Surfern hochwahrscheinlich aufgesucht werden, die sollten doch ein hohes Renommee haben. Eine ganz, ganz andere Perspektive als die Perspektive zu sagen, ich vererbe Renommee. Nicht? Und das haben natürlich die Leute Bei Google diese Frage haben Sie sich auch gestellt. Versuchen wir das doch einfach mal. Jetzt nehmen wir diesen Zufallssurfer. Ganz anderes Verfahren mit der Hoffnung, dass das Verfahren durch den Zufallssurfer sich herausstellt als dasselbe Verfahren wie das Verfahren des Peer Reviews. Und meine Damen und Herren, wenn das der Fall ist, wow, da haben wir zwei verschiedene Sichtweisen, das ist dasselbe, das sollte aber ein Verfahren sein, das es wirklich verdient, genauer analysiert zu werden. Ja? Was ist eine Verteilung? Eine Verteilung Pi, das ist ein Vektor mit der Eigenschaft, ein Vektor Pi1, Pi2 oder ein Tupel Pi1 mit Komponenten Pi1, Pi2 bis Pn und der Eigenschaft, dass alle Komponenten größer gleich 0 sind und dass die Summe der Komponenten 1 ist. Nicht? Das Pi ist die, interpretieren Sie bitte das Pi als die Wahrscheinlichkeit, dass AI herauskommt. Das ist eine Verteilung. Und was wir machen möchten mit unserem Ansatz ist, wir haben den Zufallssurfer auf dem Webgrafen abgesetzt, möchten uns einfach anschauen, welche Irrfahrten von diesem Zufallssurfer durchgeführt werden und, daran anschließend natürlich die Häufigkeiten, mit denen die einzelnen Webseiten besucht werden. Aber dann muss ich natürlich beschreiben, wenn ich an einem Knoten bin, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich direkte Nachfolger des Knotens aufsuchen sollte. Haben Sie einen Vorschlag? Ich bin an einem Knoten I. Wie viele Hyperlinks hat der Knoten I, die von I ausgehen? A und ein I. Welche Wahrscheinlichkeit sollte der Besuch eines bestimmten direkten Nachfolgers haben? Die sollten ja alle gleich wahrscheinlich aufgesucht werden. Die Wahrscheinlichkeit sollte sein 1 durch A und ein I. So, jetzt also der Versuch, dieses zweite Verfahren genauer zu analysieren. Und wie schon gesagt, ich lasse den Surfer einfach auf einer zufällig ausgewürfelten Seite loslaufen und möchte die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass ich von dieser zufällig ausgewürfelten Webseite beginnend, das ist die Webseite I, den Knoten J nach genau K Schritten besuche. Ich setze den Websurfer auf einer zufällig ausgewürfelten Seite ab. Und ich nehme mal an, das ist die Seite I. Mich interessiert dann dieser Parameter Pi unten IJ oben K. Und der besagt für mich, Mensch, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das J erreiche nach K Schritten, wenn ein völlig betrunkener Surfer in I abgesetzt wird und für K Schritte läuft. Ja? Ja, einfach genug. So, und dann kommt die Frage, das willst du bitteschön als Relevanz für die Webseite J nehmen? Was bedeutet das? Naja, wenn ich jetzt den Zufallssurfer zufällig absetze, dann würde ich jede Seite, ob es die Seite 1 ist, ob es die Seite I ist oder die Seite N, dann würde ich jede Seite mit 1 durch N auswürfeln. Und dann müsste ich mich interessieren für die Wahrscheinlichkeit von dem I zum J zu kommen nach genau K Schritten. Also würde ich das J mit diesem Ausdruck bewerten. So, jetzt kommt die Frage, Entschuldigung, und welches J, bitteschön? Quatsch. Und jetzt kommt die Frage, welches K, bitteschön? Und da sagen Sie, ist doch klar, was wir machen sollten. Welches K nehme ich? Es geht jetzt darum, zweiter Versuch, Definition des Renommees. möchte im Wesentlichen sagen, dieser Ausdruck sollte da eine Rolle spielen. Aber für welchen Wert von k? K gleich 100? K gleich 1000? Stellen Sie sich vor, Sie sind Brin oder Sie sind Page. Es winkt massiver Einfluss, den Sie haben werden, massiver finanzieller Gewinn. Vor allen Dingen, was wirklich winkt, ja, das ist ja alles nicht so interessant, aber was wirklich winkt, das ist eine geniale Idee, die Sie haben. Ja. Sie werden möglicherweise Suchmaschinen revolutionieren. Das ist echt stark. Das lassen Sie sich jetzt nicht mehr nehmen. Sie definieren den neuen PageRank wie? Welchen Wert von K? Sie nehmen den Grenzwert für K gegen unendlich. Sie wollen schon was Vernünftiges machen. Ja? So, und das ist jetzt mein Konkurrenzvorschlag für den PageRank. Der PageRank gesternte PageRank. Okay. Jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken machen. Wir haben ja über den Zufallsurfer gesprochen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ich denn von Knoten I zum Knoten J springen soll. Aber da haben wir ja schon gesagt, Mensch, ist das so eine große Sache? Wenn ich in Knoten I bin, dann hat es A und ein I ausgehende Kanten. Und dann nimmst du eine dieser A von I ausgehenden Kanten gleich wahrscheinlich. Kommen wir zur Übergangsmatrix. Haben wir ein bisschen mit Parametern zu kämpfen. Was zum Teufel soll das G sein? Das ist der Webgraph. Was zum Teufel ist das D da unten? Das ist der Dämpfungsfaktor. Und wer bitteschön bist du? Ich wurde mir dir noch nicht vorgestellt. Das ist, soll andeuten, dass ich jetzt versuche, die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten zu definieren. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, und diese Wahrscheinlichkeit möchte ich definieren als, hier ist die Matrix, P und D abhängig vom Webgraphen G, und dieser Matrix in Zeile I und Spalte J soll die Wahrscheinlichkeit beinhalten, dass ich von I nach J springe. Okay. Wie sollte ich dich definieren? Naja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch n springe ich tatsächlich von I nach J über eine neue Kante. Eine neue Kante werde ich aber nur wählen mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d. Mit Wahrscheinlichkeit 1 minus d wähle ich eine neue Kante und erreiche dann von I ausgehend das J mit Wahrscheinlichkeit 1 durch n. Mit Wahrscheinlichkeit d nehme ich aber eine alte Kante. Und dann habe ich wie viele Möglichkeiten, von dem I das J zu erreichen, wenn das J einer meiner Nachbarn ist, mit Wahrscheinlichkeit 1 durch Anzahl meiner Nachbarn, direkten Nachfolger. Ich werde einfach gezwungen, wenn ich unsere Philosophie jetzt so weiterziehe, die Wahrscheinlichkeit, die Übergangswahrscheinlichkeiten von I nach J so zu definieren. Und bitteschön, wenn aber das I tatsächlich kein direkter Vorgänger ist, naja, dann kann ich da aber immer noch über eine neue Kante das J erreichen von I aus. Und die neue Kante hat halt eine Wahrscheinlichkeit von 1 minus d dividiert durch n, das J von dem I aus zu erreichen. So, und ne, jetzt haben wir alles. Wir haben den Webgraphen und wir haben für jede Kante die Übergangswahrscheinlichkeit definiert, dass, wenn wir im Anfangsknoten der Kante sind, den Endknoten zu erreichen. So, und nicht? Deshalb nennt man das P unten D von G die Übergangsmatrix. Eine Matrix von Übergangswahrscheinlichkeiten. Warum? Für jeden Knoten I und für jeden I als Zeile und J als Spalte. Für jeden Knoten I und für jeden Knoten J gebe ich die Wahrscheinlichkeit an, dass ich das I von dem J in einem Schritt erreiche. So, und diese Matrix, die ich hier bekomme, die hat eine sehr schöne Eigenschaft. Nämlich, sämtliche Einträge sind nicht negativ. Warum? Naja, sämtliche Einträge sind natürlich Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten sind schon mal nicht negativ. Und dann, wenn ich mir eine beliebige Zeile vornehme und einfach aufsummiere die Einträge in dieser Zeile, dann kommt eins raus. Und warum zum Teufel das? Mensch, wenn du in dem I bist, dann redest du doch von der Wahrscheinlichkeit, dass du zum J kommst. Das, ja? Die Wahrscheinlichkeiten müssen sich zu 1 aufsummieren, weil das ist halt die Definition einer Verteilung. Irgendwo wirst du hinspringen. Summe ist 1. Was wir uns merken wollen, ist die Definition einer stochastischen Matrix. So, schauen wir uns mal an, was denn, wie denn diese Matrix ausschaut. Und zwar wieder der Dämpfungsfaktor 1/2 und wieder der sehr einfache Graph hier gegeben. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich von 1 nach 1 gehe? Ja? Also ich gehe ja, wenn ich alte Kanten benutze, von 1 nach 2 beziehungsweise nach 3, aber ich bleib nicht bei mir sitzen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bleibe ich denn bei mir sitzen? Nur, wenn ich eine neue Kante wähle. Was ist die Wahrscheinlichkeit, eine neue Kante zu wählen? 1/2. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit lande ich dann von mir ausgehend, ausgerechnet wieder bei mir? 1/3. 1/2 mal 1/3 ist 1/6. Okay. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Schritt von Knoten 1 zum Knoten 2 komme? Erst einmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich über eine neue Kante komme und das ist 1/6. Dann habe ich aber jetzt auch tatsächlich eine Direktkante von 1 nach 2. 1 wird sein Renommee aber gleichmäßig aufteilen. Oder anders gesagt, der Random Surfer wird mit Wahrscheinlichkeit 1/2, er hat ja 2 Optionen, wird mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach 2 oder mit 1/2 Wahrscheinlichkeit nach 3 gehen. 1/6 ist der Beitrag, wenn ich über neue Kanten laufe. Und wenn ich über die alten Kanten laufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit von 1 nach 2 zu laufen, Dämpfungsfaktor ist 1/2 mal 1/2, 1/4. Mit 1/2 nehme ich, Wahrscheinlichkeit 1/2, nehme ich eine alte Kante. Und wenn ich schon mal in dem 1 bin, habe ich nur 2 Optionen. Mit 1/2 gehe ich dann tatsächlich zum Knoten 2. Und wie sieht das aus, Übergang von 2 nach 3? Naja, wenn ich von 2 nach 3 laufen will, dann kann ich das tun, indem ich eine neue Kante benutze und das passiert mit Wahrscheinlichkeit 1/6. Oder aber ich nehme nur die eine Kante, und zwar die alte Kante, die von 2 nach 3 gerichtet ist. Auf welche Wahrscheinlichkeit komme ich? Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nehme ich eine alte Kante und dann habe ich keine Option. Ja? Ich muss von 2 nach 3 laufen, das heißt plus 1/2. So, und wenn Sie dann die Matrix aufstellen, dann werden Sie auf diese Form geführt. Ja, das ist also relativ einfach. Ich habe halt jetzt zu unterscheiden zwischen den neuen und den alten Kanten. Wir erinnern uns daran, die neuen Kanten, die habe ich einführen müssen, wegen dem scheinbar unbedingten Gebot, den Webgraphen stark zusammenhängend zu machen. Ja? Okay. So, jetzt habe ich 2 Rivalen. Alter PageRank, Peer Review, Renommee wird vererbt. Neuer PageRank, ja, da ist einfach ein Random Surfer unterwegs. Nicht? Und jetzt wird es interessant. Jetzt geht es den gesamten Ansatz an den Kragen. Wenn diese beiden Sichtweisen unterschiedlich sind, dann haben wir hier keinen fundamentalen Begriff gefunden. Diese beiden Sichtweisen, bitteschön, sollten identisch sein. Können wir denn zumindest, mal vorausgesetzt, dass wir kein Glück haben, dass die beiden Sichtweisen verschieden sind, was sie nicht sein werden, die werden identisch sein. Können wir denn zumindest approximieren? Wissen Sie, und das Tolle, die Markov-Ketten werden uns die Antworten auf diese Fragen erzählen. Und hier sind sie. Was ist eine Markov-Kette? So, bitteschön, ich weiß, es ist der Dienstagmorgen. Ja? Ich weiß, hier fliegen die Parameter, man muss sich richtig ducken, von links und rechts auf einen zu. Aber diese Folie, die ist wichtig, die ist knüppelwichtig. Was ist eine Markov-Kette? Eine Markov-Kette wird beschrieben durch den, denken wir mal, Webgraph und unseren Ansatz, wird beschrieben durch den gerichteten Graphen G und eine Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten. Dieses G darf keine Senke haben. Was ist eine Senke? Es darf kein Knoten V geben, der tatsächlich einen Ausgrad von 0 hat. Okay. Was ist das P? Das P ist eine stochastische Matrix. N Zeilen und N Spalten. Wo kommt das N her? Naja, die Knotenmenge ist 1 bis N. Wie verträgt sich die Matrix mit dem Graphen? Naja, falls das I, J keine Kante ist, dann darf die Wahrscheinlichkeit, von I nach J zu gehen, nicht positiv sein. Keine Kante, Übergangswahrscheinlichkeit 0. Das heißt, der Graph beschreibt mit seinen Kanten im Wesentlichen alle Situationen, wo ich in einem Schritt mit positiver Wahrscheinlichkeit vom Start zum Zielknoten gelange. Was tut eine Markov-Kette? Naja, sie definiert eine Irrfahrt, nämlich in der ein Zufallssurfer mit Wahrscheinlichkeit PIJ, die Übergangswahrscheinlichkeiten werden von der Matrix erklärt, mit einer solchen Wahrscheinlichkeit vom Knoten I zum Knoten J springt. So. Und was ist unsere Aufgabe? Wir sind jetzt dabei, den Zugang oder den Ansatz, besser gesagt, über den Zufallssurfer zu evaluieren. Und in diesem Ansatz wird gesagt, bitteschön, das PIJ oben K, das ist die Wahrscheinlichkeit gewesen, von I aus den Knoten J zu erreichen, nach genau K Schritten. Und die Grenzwahrscheinlichkeit für K gegen unendlich, das I von dem J aus zu erreichen, ist gegeben wie folgt. So, und was ich jetzt natürlich haben möchte, ist eine Möglichkeit, den Begriff des Zufallssurfers oder des PageRanks durch Irrfahrten, so wie wir das gewählt haben. Schauen wir uns das jetzt mal ganz schnell an. Wie haben wir das nochmal definiert? Da ist es. Wir haben das ziemlich kompliziert machen müssen. Wir haben den Random-Surfer, den Zufallssurfer, im Knoten I abgesetzt, und zwar mit Wahrscheinlichkeit 1 durch N. Und dann haben wir uns angeschaut, die Wahrscheinlichkeit, in I ist der Kerl abgesetzt worden, dass er nach K Schritten in J landet. Wissen Sie, wenn die Kette einigermaßen schön ist, was würden Sie da erwarten? Also Weihnachten ist ja nah. Was würde Brin oder Page, was würden Sie sich wünschen? Sollte die Wahl des Anfangsknotens von Wichtigkeit sein? Der Zufallssurfer, der rast durch den Webgrafen für Milliarden von Schritten, KG gegen unendlich. Mit der Zeit, wenn das K sehr stark wächst, sollte der Kerl doch schon längst vergessen haben, von welchem Knoten er ausgegangen ist, oder? Das würde ich mir wünschen. Ich würde dem lieben Weihnachtsmann sagen, bitteschön, was du mir geben sollst, ist, dass der Limes K gegen unendlich, Pi I J oben K, derselbe ist wie der Limes K gegen unendlich, Pi I Strich, J oben K. Ja? Und das ist, was wir dann tatsächlich auch erreichen werden. Dankeschön.